Der Staat in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. Besonders die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen sind von Keynes' Denken geprägt, was in Kapitel 3 bereits anklang. Das Bruttoinlandsprodukt lässt sich auf drei Arten berechnen: über den Produktionswert, über das Bruttonationaleinkommen und über die Konsumausgaben. Trotz seiner Größe und seiner Bedeutung für die Wirtschaft kommt das Wort Staat selten in den Diskussionen über Produktion und Einkommen vor. Man sieht sich den Staat für gewöhnlich nur in Bezug auf seine Ausgaben an, also nach dem, wie der produzierte und verdiente Wert ausgegeben wird. Keynes Ansicht nach waren zusätzliche öffentliche Ausgaben nötig, um sicherzustellen, dass Ökonomien nicht ständig zu Rezession und Depression neigten. Indem der Staat Güter kauft, mehrt er das BIP auf der Ausgabenseite, um eine zu geringe Investitionstätigkeit seitens des privaten Sektors wettzumachen, die immer wieder zum Problem wird. Die Bilanzierung, für die man sich entschied, war recht einfach. Man addierte die Kosten staatlicher Produktion, zog materielle Vorleistungen ab und setzte die Differenz, im Prinzip die Gehälter des öffentlichen Dienstes, gleich dem Output des Staates. Obwohl der Staat eine aktive Rolle bei der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung spielte, war sein Image nach wie vor eher das des Verschwenders als des Produzenten. All das ist von größter Bedeutung. Die Gesamtrechnungen scheinen zu besagen, dass der Staat nur ausgibt, was er wertschöpfenden Unternehmen an Steuergeldern wegnimmt. Aber kann das denn wirklich stimmen? Die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen geben nicht den Gesamtbetrag dieser staatlichen Wertschöpfung wieder und gehen darüber hinaus von einigen durchaus anfechtbaren Annahmen aus. Zunächst einmal betrachten volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen den größten Teil der öffentlichen Wertschöpfung, in der Hauptsache die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, nur als Kosten. Was den Aktivitäten des Staats abgeht, ist der Betriebsüberschuss, der seine Wertschöpfung mehren würde. Stellen wir ihn doch einmal neben den privaten Sektor. Der Lohnanteil an der Wertschöpfung im privaten Sektor beträgt selten mehr als 70%. Auf dieser Grundlage könnte man sagen, dass die öffentliche Wertschöpfung im Durchschnitt nur 70% dessen beträgt, was sie sein sollte. Zweitens setzt man die Kapitalrentabilität beim Staat bei Null an. Dieser Logik zufolge erwirtschaftet er keinen Überschuss. Betrüge Kapitalrentabilität mehr als Null, würde sie als Betriebsüberschuss auftauchen. Bis in die 1990er Jahre unterschieden die USA offiziell nicht zwischen laufenden Ausgaben der öffentlichen Hand, zum Beispiel Beamtengehältern, und den öffentlichen Kapitalaufwendungen, etwa für neue Infrastruktur, was den Eindruck der öffentlichen Buchhalter verstärkte, der Staat gebe ausschließlich Geld aus. Aber selbstverständlich gibt es wichtige öffentliche Investitionen in Hülle und Fülle. Ganz offensichtliche Beispiele sind Infrastrukturprojekte wie der Autobahnbau. Die Annahme, die Erträge öffentlicher Investitionen seien gleich Null, entbehrt jeden Sinns, wenn ähnliche Investitionen im privaten Sektor rentabel sind. Darüber hinaus ist es sehr wohl möglich, eine Rendite zu schätzen. So bestünde eine Möglichkeit darin, eine Marktrendite anzunehmen, etwa in der Höhe der Rendite kommunaler Schuldverschreibungen, der Gesamtrendite der von den Kommunen herausgegebenen Obligationen. Das Entscheidende ist hier, dass die Annahme einer Nullrendite auf öffentliche Investitionen eine politische Entscheidung und keine wissenschaftlich erwiesene Unvermeidlichkeit ist. Drittens impliziert die Annahme, der Wert des staatlichen Outputs sei gleich dem Wert seiner Inputs, dass staatliche Aktivitäten die Produktivität einer Volkswirtschaft nicht nennenswert zu steigern vermögen. Schließlich kommt es zu einem Anstieg der Produktivität nur, wenn der Output den Zuwachs an Input überholt. Wenn man den Output eines Staates lediglich durch die Kosten einer Aktivität definiert, dann bedarf eine Steigerung des Outputs immer einer Anhebung der Inputs in gleicher Höhe. 1998 begann das britische Office for National Statistics, den Output des öffentlichen Sektors mittels einiger physischer Indikatoren zu messen, so zum Beispiel die Zahl der Menschen, die Nutzen aus jedem für öffentliche Dienstleistungen ausgegebenen Pfund ziehen, etwa in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Sozialfürsorge. 2005 verbesserte der britische Ökonom Sir Anthony Atkinson, 1944 bis 2017, dieses System, indem er einige wichtige Änderungen an den quantitativen Messungen für jede öffentliche Dienstleistung einführte. Daneben arbeitete er einige qualitative Messungen für den Gesundheits- und Bildungsbereich aus. Interessanterweise, so stellte man fest, sank nach Implementierung dieser Veränderungen von 1998 bis 2008 die Produktivität im Durchschnitt jährlich um 0,3%. Erst nach der Finanzkrise zog die Produktivität spürbar an. Allerdings waren der Grund für diesen Anstieg geringere Inputs, nicht etwa ein verbesserter Output. Die Austeritätspolitik zielte darauf ab, die Inputs, Ausgaben der öffentlichen Hand, bei gleichem Output zurückzufahren. Es überrascht nicht weiter, dass diese Art von Verbesserung der Produktivität nicht auch zu besseren Diensten führte. Dazu brauchen wir uns nur die langen Wartelisten für Kassenpatienten anzusehen. Viertens gehören dem Staat nicht selten produktive Geschäfte. Denken wir an die Bahn, die Post oder an Energieversorger. Nur werden bei der Bilanzierung staatliche Unternehmen, die Produkte zu Marktpreisen verkaufen, als private Unternehmen unter der Wertschöpfung des jeweiligen Sektors aufgeführt. So sind öffentliche Bahnen nicht Teil des staatlichen, sondern des Transportsektors. Obwohl Unternehmen in Staatsbesitz Profit machen und in den Statistiken entsprechend höhere Profite einer höheren Wertschöpfung, bilanziert man ihre Profite im industriellen Sektor, in dem sie tätig sind, nicht im staatlichen Sektor. Wenn also eine Bahn in Staatsbesitz erfolgreich ist und immense Gewinne einfährt, das heißt eine hohe Wertschöpfung aufweist, dann hebt sie damit die Wertschöpfung des Transportsektors, selbst wenn dieser womöglich nur deshalb erfolgreich ist, weil er dem Staat gehört. Per Definitionem zählen nur staatseigene Entitäten, die nicht zu Marktpreisen verkaufen, zum Staatssektor, also zur öffentlichen Hand. Kurzum, aus der Perspektive der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung fällt man nicht unter den Staat, wenn man zu Marktbedingungen produziert. Nehmen wir nur die kostenlose öffentliche Bildung. Mehr Lehrer mögen das BIP mehren, da sie Gehälter beziehen. Der Wert, den sie tatsächlich produzieren, vermehrt jedoch das BIP keineswegs. All das läuft darauf hinaus, dass der Staat seine Wertschöpfung nur mit nichtmarktlicher Produktion mehren kann, was die wahre Bedeutung des Staats in der Wirtschaft zwangsläufig verschleiern muss. Von staatlichen Unternehmen tatsächlich geschaffener Wert taucht in den offiziellen Statistiken ebenso wenig auf wie der Wert, den Bildungs- oder Gesundheitswesen generieren. Diese Regeln sollten für eine unkomplizierte Möglichkeit zur Bilanzierung volkswirtschaftlicher Aktivitäten sorgen. Bedenkt man jedoch die geballten Schwächen der Bilanzierung, der Staat wird mit den Haushalten als Endverbraucher in einen Topf geworfen. Er kann keinen Überschuss machen, keine Rendite erwirtschaften, weder seine Produktivität erhöhen noch Wert durch Marktproduktion schöpfen. Kann man sich angesichts der Bemühungen, den Finanzsektor als produktiv hinzustellen, des Eindrucks nicht erwehren, dass man im Falle des Staats das Gegenteil zu erreichen versucht? Allein die Definition von Produktivität, der Umstand, dass Staatsausgaben höher sind als die Wertschöpfung, verstärkt die landläufige Meinung, der unproduktive Staat müsse erst nehmen, bevor er ausgeben kann. Dieses Denken über die Definition setzt der Möglichkeit Grenzen, in welchem Maß der Staat den Lauf der Wirtschaft beeinflussen kann. Es untermauert die Theorie der Austerität. Und es ist eine Folge von Märchen über den Staat, die man sich seit Jahrhunderten erzählt.